da habe ich dann irgendwann geschnallt, dass wir im Laufe unseres Lebens ja auch im Rahmen von Alterung gewisse Dinge dann eben annehmen, hinnehmen müssen, die dann auch nicht heilbar sind. Dann wäre es vielleicht doch geschickter, man guckt, wie funktioniert die Gesundheit und wie erhält man denn die Gesundheit.
Es ist soweit. Ich bin jetzt eine von diesen Muttis, die keinen Rotwein mehr vertragen, kaum mehr ausgehen, die Familie mit Gemüsesticks verfolgen. Eine, die sich oft gestresst fühlt, obwohl sie jeden Tag Yoga macht und auf der Akupressurmatte entspannt. Mit Breathwork zwischen Hyperventilation und minutenlangen Atempausen. Was für eine innere Ruhe sich in mir einstellt, wenn ich gar nicht atme. Mein 20-jähriges rauchendes Ich hätte vermutlich gehustet vor Lachen. Die Tochter einer Freundin formulierte es einmal so: Mitte 40 knallen die alle durch. Ich bin jetzt 47 und mittendrin im lange von mir so belächelten Achtsamkeits- und Gesundheitswahn. In meinem Freundeskreis geht Erschreckendes los. Herz- und Autoimmunerkrankungen, Schlaganfälle, Fatigue-Syndrom, Depressionen, Krebs. Und einige von uns sind schon nicht mehr da. Waren wir nicht gestern noch jung? Können wir es nicht bleiben? Wenigstens gesund altern? Wie funktioniert eigentlich Gesundheit? Kann man die messen? Ich mache mich auf die Suche und muss für diesen Begriff Gesundheit erstmal einen Ausgangspunkt finden.
Ernährung und Longevity. Ein Feature von Bettina Conradi.
Was uns zusammenhält: der Stoffwechsel.
Wir sind Organismen, die nehmen Stoffe auf. Wir atmen, wir essen und trinken biochemische Stoffe. Wir machen daraus unseres.
Helena Orphanus-Böckel, Internistin und Nephrologin.
Und das, was wir nicht brauchen und wir vielleicht auch verarbeitet haben und entsorgen wollen, lassen wir wieder los.
Was unsere Körperwelt im Innersten zusammenhält, uns wachsen und entwickeln lässt, sind biochemische Prozesse. Unser Stoffwechsel. Solange wir leben, wird in uns transportiert, aufgebaut, umgewandelt, abgebaut. Nährstoffe werden aufgenommen, zerlegt und an die richtige Stelle transportiert. Unser Stoffwechsel ist zentraler Ort für unsere Gesundheit.
Die kleinste Einheit, in der dieser Stoffwechsel dann tatsächlich arbeitstechnisch stattfindet, ist die Zelle. Von Zelle zu Zelle gibt es natürlich Unterschiede, weil ja jede Zelle auch so ihre spezifischen Aufgaben hat. Manche Zellen haben auch mehrere Rollen und in diesen Zellen gibt es eben auch einen Energiestoffwechsel und da spielen vor allen Dingen die Nährstoffe eine Rolle. Und die Hormone, die regulieren das Ganze. Die sagen der Zelle, ob sie aufbauen soll, ob sie sterben soll, also ob sie vielleicht sich abbauen soll, ob sie sich umwandeln soll, ob sie sich spezifizieren soll.
Ich glaube, dass die Ernährung einen wesentlichen Beitrag hat, damit wir gesund bleiben und natürlich der Stoffwechsel richtig laufen kann.
André Kleinridders, Professor für experimentelle Ernährungsforschung an der Universität Potsdam.
Dementsprechend fördert eine gesunde Ernährung unsere Gesundheit und natürlich auch ein gesundes Altern.
Kann man sich auch krank essen?
Leider ja, ziemlich einfach sogar.
Wie? Haben Sie ein Rezept?
Wir können uns leider so schnell krank essen, weil wir zu viel essen. Gucken wir uns in Deutschland die Statistik an. Wir haben leider eine große Problematik mit nicht kommunizierbaren Erkrankungen, Adipositas, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, die alle mit einer ungesunden Ernährung einhergehen. Unser Gehirn ist dafür maßgeblich verantwortlich, weil unser Gehirn die Nahrung und die Energie in der Nahrung messen kann und dementsprechend die Nahrungsaufnahme reguliert. Und wenn wir hochkalorische Nahrungsmittel zu uns nehmen, vor allem ungesunde Fettsäuren, einfachen Zucker, führt das am Ende des Tages zu einer Hormonresistenz. Hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber letztlich kann unser Körper nicht mehr die Nahrungsaufnahme richtig steuern, dass wir früh genug aufhören zu essen.
Denn der Körper braucht das Hormon Insulin, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen. Bei einer Insulinresistenz werden die Körperzellen und auch das Gehirn zunehmend unempfindlicher für Insulin. Die Bauchspeicheldrüse versucht das zunächst zu kompensieren, indem sie ihre Produktion von Insulin hochfährt. Für gleiche Stoffwechselvorgänge braucht der Körper dann aber immer mehr davon. Die Folge? Die Bauchspeicheldrüse powert sich aus. Der Blutzuckerspiegel steigt dauerhaft und aus der Nahrung kommt immer weniger Zucker in der Zelle an. Bleibt das so, entwickelt sich ein Typ-2-Diabetes. Der dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel führt zu Gefäßschäden. Daran wiederum hängen noch mehr Folgeerkrankungen. Niere, Herz, Nerven können Schaden nehmen.
Wenn es doch so schlecht für uns ist und oft ein Ausgangspunkt für schwere Erkrankungen, warum haben Schokolade, Eis, Gummibärchen oder auch Pizza dennoch eine fast schon magische Anziehungskraft auf so viele von uns?
Dieses ungesunde Essen, was wir oftmals so als Anker nehmen, wir haben Stress, wir wissen, dass ungesunde Nahrung, leider hochkalorisch, einfache Zucker, ungesunde, langkettig gesättigte Fettsäuren, die aktivieren unser Belohnungssystem, das dopaminerge System. Also Dopamin ist das Glückshormon, das wird dadurch getriggert. Das macht evolutionär total viel Sinn, das dürfen wir nicht vergessen. Denn wir müssen ja als Baby lernen, dass Nahrung wichtig ist. So, und unser Gehirn braucht immer Zucker. Das bedeutet, wenn ich Zucker zu mir nehme, bekomme ich einen Dopaminausstoß. Der macht mich glücklich.
Also in Bezug auf Zucker kann ich das total unterschreiben. Hm. Bei mir funktioniert das nur mit einem harten Reset. Wenn ich merke, es ist wieder zu krass, dann muss ich darauf 4 bis 6 Wochen total verzichten oder länger. Und dann geht's super.
Sehen Sie? Und das ist halt genau das, dass jeder individuell auf Essen reagiert und jeder für sich oder jede für sich dann natürlich auch eine Strategie entwickeln muss. Wie komme ich damit zurecht? Das ist gar nicht so einfach, das muss man sagen. Weil gerade das Glücksgefühl extrem wichtig für unsere Emotionalität ist und wir normalerweise auch glücklich sein wollen. Und man versucht, alles in diesen Zustand zu kommen. Ernährung ist einfach eine ganz einfache Sache, da reinzukommen. Macht uns leider krank. Im Übermaß, das muss man dazu sagen.
Eine Möglichkeit, Übermaß in den Griff zu bekommen, können Fastenphasen sein. Ich habe damit herumprobiert und bin inzwischen seit etwa 3 Jahren beim Intervallfasten geblieben. Essen in einem Zeitfenster von 8 Stunden, gefolgt von einer 16-stündigen Essenspause. Ich frage bei André Kleinridders nach.
Also es gibt ganz viele diätetische Möglichkeiten, um die Gesundheit zu fördern. Das Fasten gehört dazu. Das kann funktionieren. Da gibt es sehr, sehr schöne Studien zu. Molekular eigentlich auch ganz gut entschlüsselt. Im Menschen sehen die Daten sehr positiv aus, wobei es auch immer wieder andere Studien gibt, die vielleicht nicht diese positiven Daten immer nachweisen können. Ganz allgemein kann man sagen, unser Körper erholt sich nur im Fastenzustand. Wenn wir essen, ist das immer metabolischer Stress. Und es gibt eine schöne Studie von 2018, die hat gezeigt, auch wenn wir keine Kalorienreduktion haben, das bedeutet, wir wollen gleich viel essen, nur in 8 Stunden im Gegensatz zu einem Normalessverhalten verbessern wir unsere Insulinwirkung, wir reduzieren unseren Blutdruck, wir verbessern insgesamt unsere Hormonlage, wir haben gar nicht mehr so viel Appetit und insgesamt verbessern wir den Stoffwechsel ohne eine Kalorienreduktion. Nur, dass wir essen in 8 Stunden und nicht den ganzen Tag verteilt.
Fasten sei aber nicht für alle der richtige Weg. Jeder müsse für sich selbst herausfinden, was gut zum eigenen Stoffwechsel und in den Alltag passe.
Für manche ist es vielleicht eine Kohlenhydratreduktion, für andere ist es eine Fettreduktion. Das muss immer individuell angepasst werden. Deshalb sage ich den Leuten nochmal, wenn ihr was machen wollt, beschäftigt euch damit, versucht es eine Zeit lang, aber auch nicht nur 3 Wochen, wirklich 3 Monate. Und dann messt vorher, messt nachher, ich bin zahlenbasierend. Und wenn ihr dann den positiven Effekt seht, dann bleibt doch dabei, wenn ihr das umsetzen könnt. Wenn ihr keinen Vorteil habt, vielleicht ist es dann, dass ihr eine andere Intervention machen solltet, die auch funktionieren kann. Und ihr seid einfach von der genetischen Konstitution, von eurem Lebensstil einfach besser gewappnet, was anderes zu machen.
Die Idee ist hier also, nach einer allgemeinen Maßgabe gesunder Ernährung ganz individuell etwas für sich zu finden, das sich gut anfühlt und auch objektiven Parametern für Gesundheit gerecht wird, wie Blutdruck, Gewicht und Blutzucker oder Cholesterin. Ich treffe jemanden, der einen gesunden Lebensstil voll verinnerlicht hat. Er arbeitet zwar auch therapeutisch, ich möchte mit ihm aber über seine persönlichen Routinen und Lifehacks sprechen. Fabian Rübekohl ist Sportwissenschaftler, Heilpraktiker und Biohacker.
Der Begriff, der passt eigentlich perfekt zu dem, was ich schon mein Leben lang mache, nämlich Selbstoptimierung. Auf allen Ebenen. Ich würde sagen, ich habe mit 19 angefangen und es war jetzt ein Prozess, über jetzt bin ich 30 Jahre, 11 Jahre, wo ich immer wieder probiere, Sachen zu optimieren, aber dass sie nicht zum Leiden oder zum Zwang werden. Es muss immer ein Stück sein, dass es dir trotzdem Spaß macht. Also es geht ja Hand in Hand auch mit der Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst nicht aus einem ungesund lebenden Menschen in 2 Jahren einen Biohacker machen. Das muss über Jahre passieren, das muss immer Stück für Stück.
In klassischer Biohacking-Tradition trackt er Körperdaten über einen Smartring. Einen Lebensstil mit variierenden Tools als Routinen zu etablieren, war für ihn ein Schlüssel für sein Wohlbefinden. Er könne sich gut an Zeiten erinnern, in denen es ihm weniger gut ging, auch in seiner Kindheit und Jugend. Sein erster Hack mit 19 war ganz klein: der Tausch von Nudeln gegen Vollkornnudeln. Heute ist für ihn eine genau berechnete Mikronährstoffkur Kernelement seiner Ernährung.
Die Vorteile gesunder Ernährung.
Wird immer noch stiefmütterlich betrachtet, also die Prävention, wirklich die Kraft einer gesunden Ernährung. Was wir wollen ist, wir sind gesund, wir wollen gesund bleiben und wir wollen auch gesund altern. Wir wollen ja so lang wie möglich selbstständig sein. Das ist ja mit die größte Maxime, die wir haben. Und das können wir wirklich, wirklich gut mit einer gesunden Ernährung.
Gesunde Ernährung bedeutet nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kompakt gesagt, möglichst unverarbeitete Nahrung zu essen. Frisch, bunt, reich an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Kernen, Vollkorn. Gern auch Milchprodukte oder ihre pflanzlichen Alternativen. Wenig Fleisch, gern Fisch. Hauptgetränk und Durstlöscher sollte Wasser sein.
Was mich fasziniert und auch erschreckt: wie viel man im Supermarkt, Imbiss oder sogar in manch einem Restaurant einfach links liegen lassen kann, weil es hochverarbeitet ist, vollsteckt mit Zusatzstoffen, Aromen, schlechten Fetten oder einfach total verzuckert ist. Aber es ist so leicht und oft sogar billiger, das Falsche in den Einkaufswagen zu legen.
So schön, dass die Verfügbarkeit immer da ist, würde uns vielleicht hier und da mal eine Unverfügbarkeit helfen, dass wir nicht die Fehler machen. Wenn ich jetzt hochkalorisches, hochprozessiertes Essen zu mir nehme, wo ich nicht viel kauen muss, kann ich in sehr, sehr kurzer Zeit extrem viel Energie zu mir nehmen. Ich muss nicht lang kauen, aber das Gehirn kann das gar nicht so schnell messen, wie viel Energie reinkommt. Und dadurch kann ich mich einfach überessen.
Und dann haben wir auch noch unsere Gene als Grundlage. Epigenetik im Rucksack und dazu Glück oder Pech.
Ich halte Ernährung für extrem wichtig, um gesund zu bleiben und präventiv zu leben. Aber man muss natürlich auch sagen, auch Ernährungsmedizin hat seine Grenzen. Also eine Ernährung wird normalerweise kein Pharmakon schlagen. Aber wenn ich wirklich eine Erkrankung habe, komme ich mit einer Ernährungsanpassung nur zu einem gewissen Maß.
Routinen etablieren ist das Zauberwort für die Veränderung des Lebensstils hin zu gesünderen Verhaltensweisen. Dann muss man nicht mehr ständig darüber nachdenken oder neu entscheiden. Fabian Rübekohl hat in Bezug auf seine Ernährung eine kulinarische Routine entwickelt, die er sich genau nach den Tagesbedarfempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung errechnet hat. Auf dem Tisch liegt ein bunter Gemüsekorb bereit.
Das ist eine Salatbowl, wo gewisse Zutaten reinkommen. Ein Porridge, also eine Haferflockenbowl, wo auch gewisse Zutaten reinkommen. Und dann noch ein, zwei Snacks zwischendurch. Dann hast du die Kuh schon abgedeckt. Soll ich einmal anfangen zu schnippeln?
Ja, wir können ja einmal eben gucken hier. Das sieht voll gut aus. Eine Möhre, eine Paprika, eine rote Paprika. Ist es wichtig, dass die rot ist?
Ja, weil die rote hat schon mehr Vitamin C. Aber müsst ihr jetzt nochmal neu nachrechnen? Ich habe es damals halt mit einer roten Paprika gemacht.
Wenn es rote gibt, kaufst du die rote.
Ja, genau. Mhm.
Ich habe natürlich jetzt nicht alles mitgenommen, nur eine Auswahl. Ne?
Kalorientechnisch sind wir dann ungefähr so bei 1400 oder 1300. Und dann kann man noch, ich zum Beispiel, weil ich recht groß gewachsen bin, viel Sport treibe, esse ich natürlich an dem Tag noch andere Sachen.
Supplements. Falsche Versprechen oder gute Ergänzung?
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in Form von Pillen, Kapseln, Pulver oder Tropfen einzunehmen, scheint gerade ziemlich en vogue. Die Industrie hat Gesundheitsbewusste und Gestresste als gute Kunden entdeckt. An Drogerieregalen von Astaxanthin bis Zink und der Werbung im Netz kommt man kaum vorbei. Verbraucherzentralen warnen und auch die DGE steht den bunten Pillen fürs gute Gewissen ablehnend gegenüber.
Dennoch gibt es besondere Lebenssituationen, die eine Supplementierung erforderlich machen. Beispielsweise in einer Schwangerschaft, wo der Bedarf an Folsäure erhöht ist. Oder wenn im Rahmen veganer Ernährung B-Vitamine oder Eisen nicht ausreichend über die Ernährung aufgenommen werden können. Auch die Vitamin-D-Versorgung ist nicht für jeden über Nahrung und Sonne zu decken.
Ich glaube, da kann es in der Tat helfen. Es gibt nicht viel, das gibt aber ein paar Studien, wo wir schon einen gewissen positiven Effekt sehen mit der Vitamin-D-Supplementation in den dunklen Jahreszeiten. Über die Resilienz gegen Stress gibt es ein paar schöne Studien, die gezeigt haben, dass da Vorteile gibt. In der Alterung scheint es auch gut zu sein. Aber ansonsten würde ich sagen, können wir alle anderen Vitamine und Spurenelemente durch eine gesunde Ernährung zu uns nehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, durch eine gesunde Ernährung bekommen wir noch viel, viel mehr als nur ein Vitamin.
Warum suchen die Leute dann trotzdem den Weg über Supplements, wenn die womöglich nur teuren Urin produzieren? Ich habe auch so einige im Schrank und möchte zum Beispiel auf mein tägliches extra Magnesium nicht verzichten. Nicht nur mein Instagram-Algorithmus spült mir ständig neue Ideen in die Timeline, auch viele Gesundheitspodcasts sind voll von Empfehlungen. Dass es in den seriösen in der Regel heißt, man solle erst den individuellen Bedarf über eine Laboruntersuchung bestimmen lassen, lässt sich da ganz leicht überhören.
Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, dass die sozialen Medien einen enormen Effekt auf die Leute haben. Ich glaube, was viele Leute wollen, ist natürlich so eine Abkürzung. Gibt's aber nicht. Eine gesunde Ernährung kann nicht ersetzt werden. Und es dauert lange und wir müssen uns immer wieder tagtäglich damit beschäftigen, um gesund zu bleiben. Mir geht es darum zu sagen, esst gesund, esst abwechslungsreich. Ihr müsst nicht supplementieren, wenn ihr gesund seid. Ihr müsst nicht supplementieren, wenn ihr ausgewogen esst. Und das ist immer noch die beste Evidenz, die wir haben.
Dann sehe ich ein Glas Erbsen, grüne Erbsen. Mhm. Eine Gurke, eine Biogurke, eine Limette, oh, großartig. Und das sind Sonnenblumenkerne.
Auch sehr unterschätzt Kerne. Von Sonnenblumenkern, Kürbiskern, Cashewkern, Vitalstoffbomben. Also das muss man wirklich so sagen.
Und hier ist Öl.
Leinöl. Wegen dem hohen Omega-3-Gehalt. Das deckt die Basis ab, aber ich hab's auch noch als Kapsel. Ich bin natürlich auch ein Freund von optimaler Vitalität und bei gewissen Stoffen ergänzt sich dann durch Supplements oder Nährstofftherapien. Weil für mich ist es, wenn man es biochemisch draufschaut, eindeutig, dass ich dann manchmal Nährstofftherapie oder Supplements brauche, wenn ich es über die Ernährung nicht schaffe. Wo wir gerade sprechen, reden wir auch von optimaler Gesundheit oder von Optimalbereichen bei Laborwerten und so. Und nicht jeder, der jetzt, keine Ahnung, nicht seinen Vitamin-B3-Bedarf abdeckt, ist gleich sterbenskrank. Die Basics, Ernährung, Schlaf, Bewegung, Ballaststoffe, genug Wasser, genug Sonne, diese ganzen Basics, wenn die nicht stimmen, Supplements machen ein paar Prozent aus.
Wir kennen natürlich die akademischen Werte, wie viel Milligramm, Mikrogramm wir pro Tag ungefähr als Richtwert zu uns nehmen sollten, damit wir gesund leben und gesund bleiben. Wenn wir das jetzt runterbrechen, wie sage ich das den Studierenden immer wieder, ist wie ein Regenbogen. Also wenn du alle Farben auf dem Tisch hast, gelb, grün, orange, rot, dann ist man auf einer sehr, sehr sicheren Seite, dass wir alles zu uns genommen haben.
Helena Orphanus-Böckel bestätigt zwar die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung, geht aber davon aus, dass man an einer Supplementierung nicht vorbeikomme. Dem Körper allein über die Ernährung täglich alle notwendigen Nährstoffe zuzuführen, sei quasi ausgeschlossen.
Es ist gar nicht so leicht, dass jeder für seine Genetik und epigenetischen Zustände sich perfekt ernährt. Kann man eigentlich gar nicht so richtig nebenher arbeiten. Ist sehr anspruchsvoll tatsächlich.
Mein Mann und ich haben inzwischen eine Laboranalyse gängiger Nährstoffe machen lassen und das Ergebnis ist interessant. Wir essen seit Jahren annähernd dasselbe, unser Labor aber ist ziemlich verschieden. Während beispielsweise mein Magnesiumwert trotz bereits vorhandener Supplementierung ganz schön im Keller ist, hat mein Mann, der bisher gar nicht supplementiert, zwar einen Top-Magnesiumwert, aber einen manifesten Kupfer- und B12-Mangel. Was wir aber ganz genau brauchen, um uns gut zu fühlen und im besten Fall Krankheiten vorzubeugen, variiere stark von Person zu Person, sagt Internistin Orphanus Böckel.
Sie müssen sich die Organe so unterschiedlich vorstellen wie ihre Haut und ihre Haare, weil da unheimlich viel Genetik drin steckt.
Die Organausstattung und der Stoffwechsel seien hochgradig individuell. Die Leber beispielsweise sei bezüglich ihres Entgiftungsvermögens bei vielen Menschen schon genetisch nicht so gut ausgestattet.
Nein, ich dachte auch, wenn wir nur Gemüse essen, Sport machen, nett sind, gütig und bewusst und gut schlafen und atmen, dass das dann hinhauen muss und dass man dann vielleicht auch mit 50, 60, 70 sicher gesund ist. Und das war eben nicht so. Und die Schlüsselperson, über die ich das verstanden habe, waren Frauen und die waren, sagen wir mal, im Schnitt vielleicht um die 48, haben alles perfekt gemacht, sahen super aus, sich schön ernährt, Sport, Yoga, alles. Entspannung, auch Sinn, Psyche, alles war irgendwie sowas wie bearbeitet und trotzdem fühlten die sich nicht richtig wohl. Und dieses Blut abnehmen, das habe ich egal die ganzen Jahre immer weiterentwickelt, so parallel, weiß auch nicht warum, ich mag Zahlen und Mathe gerne.
Helena Orphanos-Böckel bemerkte im Rahmen von Laboranalysen bei ihren PatientInnen immer wieder bereits vorhandene ungünstige Veränderungen im Blut. Lange bevor typische Symptome zum Tragen kommen.
Und das auch, obwohl doch alles schon gut gemacht worden ist, auch schon in den 40ern bestimmte Werte, die für die Entwicklung von vielleicht später altersbedingten Stoffwechselerkrankungen stehen, schon dabei waren zu steigen. Ob nun Werte, die mit dem Zuckerstoffwechsel zusammenhängen oder Fettstoffwechsel oder Leber oder Immunsystem, Antikörper, Autoimmunkrankheiten. Und ich konnte irgendwie vielen Frauen das Gefühl geben, dass sie nicht spinnen. Die haben das nämlich gespürt. Und es wurde ihnen dann aber eher im System gesagt, sie spinnen und sie sollen sich mal entspannen und sollen Psychotherapie machen und sollen sich noch gesünder verhalten. Und es wurde einfach die Frauen nicht ernst genommen und es wurde nicht ordentlich geguckt.
Bevor Helena Orphanos-Böckel sich in eigener Praxis niederließ, sammelte sie als Nephrologin Erfahrungen in der Transplantationsambulanz. Hier war es üblich, nach einer Transplantation über die Ermittlung vieler Laborwerte und frühzeitiges Intervenieren die Akzeptanz des Spenderorgans im neuen Organismus bestmöglich zu unterstützen.
Und dann hat man Blutabnahme gemacht, hat Werte bestimmt und anhand der Werte die therapeutische Einstellung vorgenommen. Es wurde die Immunsuppression nach Spiegeln eingestellt. Es wurde auch zum Teil schon Nährstoffe gegeben, Vitamin D oder auch mal Calcium oder Kalium. Und das wurde damals und ist auch heute noch so immer in der inneren Medizin, man stellt die Therapie nach Zahlen ein, ob nun Blutdruck oder Zucker oder Cholesterin. Und die Höhe der Zahl und wohin man einstellt, hängt immer auch vom Kontext, von der Gesamtsituation, von der Prognose, von dem Prozess, der Schnelligkeit, der Verträglichkeit der anderen Krankheiten ab.
Die Technik der intensiven Nutzung von Laborwerten hat Helena Orphanos-Böckel aus der Klinik übernommen und stellt so Nährstoff- und Hormonspiegel ein.
Daten und neue Referenzsysteme.
Das Wort Mangel ist ja besetzt durch die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Da werden ja so Mindestwerte benannt, die wir brauchen, um eben nicht an einem Mangel im weitesten Sinne zu sterben. Das hat jetzt wirklich gar nichts mit dem, worüber ich jetzt hier spreche, zu tun. Aber Vitaminmangelkrankheiten sind verschwunden. Postmenopausaler Hormonmangel, der ist auch nicht tödlich, im Gegenteil. Also es geht eher so, dass ich einfach einen Bedarf oder ein Verlust, der sich eingestellt hat, oder ein Loch, welches man füllen könnte, dass ich es fülle, um es dann zu nutzen, damit es dann etwas funktionell tut.
Orphanos hat den Begriff der IBSE geprägt. Individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit. Damit macht sie die stoffwechselspezifischen Unterschiede zwischen Menschen zum Thema.
Oft findet man dafür in der klassischen Medizin dann keine Diagnose, kein Wort, was das erklärt. Und nur wenn wir ein Wort in der Medizin haben, haben wir ja dann auch eine therapeutische Konsequenz oder Hilfe.
Orphanos-Böckel unterscheidet dann drei Kategorien von Laborwerten. Krankwerte, Gesundmachwerte und Schlüsselwerte.
Nierenwerte, Kreatinin, Leberwerte, GPT, GOT, Zuckerwerte, der HbA1c, der HOMA-Index, Antikörper sind plötzlich da und steigen und gesund ist kein Antikörper. CRP ist ein Marker für Entzündung. Also das wären jetzt vielleicht mal so die klassischen Werte oder auch Tumormarker. Auch zum Beispiel gibt es Werte, die steigen, wenn der Knochen sich abbaut. Woran man erkennen kann, ob jemand dabei ist, Knochendichte zu verlieren. Und die sind ernst. Und da ist es wichtig, mindestens in der Referenz zu sein.
Krankwerte sind auch bei Haus- und Fachärzten wichtige Parameter. Fein gelesen, so Orphanos, könnten sie bereits Personen zwischen 40 und 50 ein hilfreicher Wegweiser sein. Auf welche Organe sollte man besonders aufpassen? Welche Ernährung ist die richtige? Wie geht es dem Knochenstoffwechsel oder der Schilddrüse?
Während man im Labor bei den Krankwerten das untere Ende des Referenzbereichs sehen möchte, sei es bei den Gesundmachwerten genau andersherum. Je nachdem, was man erreichen wolle, sollten die Werte vieler Vitamine, Mikronährstoffe, Aminosäuren im oberen Normbereich liegen, manchmal sogar darüber. Der Grund? Sie können für eine kräftige und stressresistente Stoffwechselfunktion sorgen.
Nicht nur präventiv, sondern auch wenn bereits Krankheit bestehe, könne so Besserung oder auch Heilung unterstützt werden. Aber dieses Vorgehen ist bisher eher unüblich. Viele dieser Laborwerte werden gar nicht gemessen. Zur Prävention erst recht nicht.
Wir haben ein System, wo nach bestimmten Kriterien Menschen behandelt werden, wenn sie krank sind. Wir haben nicht ein System, wo wir beschützt werden und uns geholfen wird, gesund zu bleiben. Punkt. Wir haben ein System, wo es ein paar Früherkennungsmomente gibt, die aber in jungen Jahren sehr klein sind. Es gibt ein paar Sachen in älteren Jahren, die Darmspiegelung zum Beispiel, die finde ich ganz gut. Auch die Vorsorge bei der Gynäkologin oder es gibt ja auch Hautkrebsvorsorge einmal im Jahr. Aber Labor ist irgendwie unterrepräsentiert.
Laborwerte stellen für Orphanos Böckel die objektivierbare Komponente individueller Befindlichkeiten dar. Die Übersetzung von Empfindungen in messbare biochemische Prozesse.
Die Symptomatik muss ja auch auf Körperebene irgendwie entstehen. Das heißt, je nachdem, wie die Symptome mir geschildert werden, wie der Mensch aussieht, suche ich dann Dinge, die ich möglichst geben kann. Jedes Symptom hat seinen chemischen Spiegel. Auch Gefühle sind dann letztendlich biochemisch.
Für Orphanos Vorgehen, wie auch dem ähnlich arbeitender funktioneller MedizinerInnen, fehlt es an Studien. Die Wirksamkeit ist für eine große Zahl an Personen bisher nicht belegt. Nährstoffe oder Spurenelemente zu geben, die im Körper auch natürlicherweise vorkommen, um Beschwerden zu lindern, ist auch das Grundprinzip der orthomolekularen Medizin. Sie wurde Ende der 60er Jahre von Linus Pauling entwickelt.
Also orthomolekulare Medizin benutzt kein universitärer Professor das Wort. Es ist auch ein bisschen verbrannt, also auch die Begriffe Nahrungsergänzungsmittel ist verbrannt, Mikronährstoffe ist verbrannt. Das ist in der Medizin nie angekommen. Aus verschiedensten Gründen, die ich teilweise auch nachvollziehen kann. Und deswegen so ein bisschen der Versuch, über eine Art nephrologisch-internistische Herangehensweise Einstellen von Werten, um im Stoffwechsel quasi andere Werte zu beeinflussen oder zu kontrollieren und auch funktionell das Befinden zu verbessern, ist eine medizinische, ganz normale Herangehensweise. So macht man das in ganz vielen anderen Bereichen immer.
Studien, welche die präventive Wirksamkeit von Nährstoff- und Hormontherapie belegen könnten, erfordern Langzeitbeobachtungen und ein prinzipiell anderes Vorgehen als in üblichen Doppelblindstudien.
Also es muss man anders designen. Also man muss eine ähnliche Population, ein Dorf links, ein Dorf rechts, und dann muss man die mal 20 Jahre beobachten. Es ist richtig schwierig, weil es multifaktoriell ist.
Valide Studien wären nur ein Faktor für eine Kostenbeteiligung der Krankenkassen. Wer im Moment seinen Nährstoffstatus im Blut bestimmen lassen möchte, muss für Labor- und Beratungskosten oft tief in die Tasche greifen. Gesetzliche Krankenkassen kommen noch gar nicht dafür auf. Auch André Kleinridders ist skeptisch.
So schön das ist mit dem Messen. Ich bin auch ein Mensch von Zahlen und Fakten. Aber bei so Sachen, wenn es da keine Evidenz gibt und ich das wissenschaftlich nicht greifen kann, ich bin da skeptisch. Wenn es den Leuten aber hilft, bin ich ja wieder die letzte Person, die sagt, mach es nicht, du fühlst dich besser, dann mach es so. Es ist dein Geld, es ist dein Leben, du darfst ja frei entscheiden. Das ist auch gut so.
Helena Orphanos Böckel wünscht sich für Menschen und Medizin, dass man eines Tages ein Fach wie Nährstoff- und Hormonwissenschaft zusammen mit Ernährungswissenschaft studieren kann. Davon ist man aber noch weit entfernt. Eine echte Routine. Fabian Rübekohl isst seine Mikronährstoffkur, die übrigens tatsächlich bunt ist wie ein Regenbogen, an 5 Tagen in der Woche.
Wochenende ist wahrscheinlich der gesündeste Tag von einem Durchschnittsbürger, böse gesagt. Und wenn ich mir halt dann mal bei meinen Eltern ein Brötchen mit Käse gönne, ist es für mich halt Genuss und Cheat Day. Aber ich glaube, so starten viele Bürger einen normalen Tag. Weil wenn ich diese ganzen Kenntnisse jetzt habe, ist es ja noch ein riesiger Schritt zur Gewohnheit, dass ich die Sachen auch alle integriere. Das beste Medikament ist schon ein Nein zu den ganzen Sachen im Supermarkt, zu toxischen Menschen, zu toxischen eigenen Angewohnheiten. Das ist schon, da kannst du schon so viel rausholen, wenn du nur Nein zu Sachen sagst. Ne? Also das ist schon das beste Medikament.
Für Gesundheit gibt's kein einfaches Rezept. Gefunden habe ich trotzdem viel mehr als nichts. Stoffwechsel ist für mich jetzt keine abstrakte Größe mehr, sondern die Schaltstelle, das Zentrum von Gesundheit. Gesundheit hat objektivierbare Kriterien, ist übersetzbar in Zahlen, auch wenn sie vielleicht nicht absolut quantifizierbar ist. Und sie hat immer eine ganz individuelle Form, die es zu finden gilt. Gesundheit ist jeden Tag eine neue Entscheidung, sagt André Kleinridders zum Abschied, als mein Mikrofon leider schon aus ist. Seinen Satz nehme ich mit.
Ernährung und Longevity. Ein Feature von Bettina Conradi. Es sprachen Sabine Falkenberg, Christian Conradi und die Autorin. Ton Jan Morgenstern und Lukas Wilke. Regie Dörte Fiedler. Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.